Wissenschaft im Brennpunkt.
So, da sind wir.
Eine öffentliche Einrichtung in einer deutschen Großstadt. Vor der Tür zur Toilette das Piktogramm zweier Personen. Eine im Kleid, eine mit Hose.
Also Waschbecken ist da, Handtuchspender ist da. So, drei Klokabinen.
Irgendwer hat mit Edding unter das Schild geschrieben, All genders welcome.
Eine Unisex-Toilette also, für alle benutzbar, die mal aufs Klo müssen, unabhängig vom Geschlecht.
Halbwegs sauber. Funktioniert auch so, wie man es kennt. Also eigentlich alles ganz normal.
Eine Toilette wie jede andere.
Sollte man meinen.
Also wenn das so weitergeht, dann darf man in Zukunft überhaupt nicht mehr sagen, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann.
Egal welche Regeln es geben wird, niemand kann die Natur ändern.
Für manche, so scheint es, stellt die Unisex-Toilette in Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Oft geht es in der Argumentation um Natur, manchmal um Gott. Und die Vermutung liegt nahe, dass bei dem Streit um die Unisex-Toiletten ganz andere Befindlichkeiten eine Rolle spielen.
Ertrink doch in deinem Unisex-Klo, du Immanze.
Und zum Beispiel die ganze Wut über Binnen-Is, Unterstriche und Sternchen in Personenzuschreibungen in der Frage kulminiert, wer hinter welcher Klotür pinkeln darf.
Zwischen Mars und Venus ist noch Platz. Vom Verschwimmen der Geschlechtergrenzen von Eva Reisig.
Man könnte die Frage stellen, ob bei den Anfeindungen, wenn es um das Thema Gender geht, nicht persönliche Verunsicherung ein entscheidender Faktor ist.
Oder sogar Angst.
Ich habe überhaupt keine Angst.
Oder es ließe sich fragen, warum Geschlecht überhaupt eine so große Rolle spielt in unserem Leben.
Hey!
Glückwunsch! Und? Was wird's?
Wir könnten aber auch die Frage stellen, ob die Unisex-Toiletten nicht ein Hinweis darauf sind, dass sich gerade etwas grundlegend ändert und die starren Geschlechtergrenzen nicht tatsächlich gerade dabei sind, merklich durchlässiger zu werden.
Eine entscheidende Rolle bei der Geschlechterfrage wird doch bestimmt die Fortpflanzung spielen. Aber der Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau ist dazu mittlerweile ja gar nicht mehr zwingend notwendig. Die Pille hat Sex ohne Fortpflanzung möglich gemacht. Die Reproduktionsmedizin, Fortpflanzung ohne Sex.
An der Berliner Humboldt-Universität erforscht Bettina Bock von Wülfingen, wie reproduktionsmedizinische Verfahren den Blick auf Geschlecht, Geschlechterrollen und das traditionelle Familienbild ändern.
Bettina Bock von Wülfingen, muss ich da nach Darmstadt machen?
Die ist oben. Ich weiß aber nicht, ob sie da ist.
Also wir sind verabredet.
Kürzlich erst haben es japanische Forscher geschafft, aus männlichen Hautzellen reife Eizellen herzustellen und zu befruchten. Allerdings bei Mäusen. Und das Verfahren ist noch alles andere als ausgereift. Aber schon heute ermöglichen reproduktionsmedizinische Verfahren wie In-vitro-Fertilisation und Eizellspende alternative Familienmodelle jenseits des traditionellen. Es gibt gleichgeschlechtliche Elternpaare, Kinder mit mehr als zwei Elternteilen und Personen, die nach Selbstdefinition und auch rechtlich als männlich gelten und Kinder gebären.
Insofern kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Technologie durch die anhängigen Debatten, die das heraufbeschworen hat, sehr viel aufgebrochen hat, was vorher undenkbar war und auch in Deutschland ja sehr breit diskutiert worden ist.
Es seien aber nicht die Technologien allein, die zu dieser Entwicklung geführt hätten. Biologische Erkenntnis und medizinischer Fortschritt, sagt die Kulturwissenschaftlerin, seien immer eng mit politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft.
Wir haben nur noch sehr wenige gesetzliche Regelungen übrig, die überhaupt notwendig machen, dass wir in zwei Geschlechter unterscheiden. Dazu gehört eben das Eherecht. Und sobald diese letzten Regelungen gefallen sind, ist ohnehin die Frage, wer will das eigentlich wissen?
Es gibt heute durchaus Gesellschaften, in denen andere Konzepte als das binäre Geschlechtersystem aus Mann und Frau akzeptiert sind. Die Hijras in Indien sind dafür ein Beispiel, die Khusras in Pakistan oder die Two Spirits in den indigenen Bevölkerungen Nordamerikas, wo die Idee eines zumindest dritten Geschlechts nicht als krankhaft, sondern als etwas durchaus Positives gesehen wird.
Überhaupt ist das starre Mann-Frau-Schema nicht zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Gesellschaften gleich gewesen. In der Antike, sagt Bettina Bock von Wülfingen, wurde eher zwischen aktiv und passiv unterschieden als zwischen männlich und weiblich.
Auch wenn es dann oft vor allem männliche Personen waren, die Bürgerrechte erhielten, während Frauen, Sklaven und andere hierarchisch niedriger einsortierte Menschen auf die eher rechtsarme Passivseite geordnet wurden. Völlig unabhängig war das also nicht von den Geschlechtern, aber auch nicht völlig deckungsgleich.
Komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall ist die Frage tatsächlich, wie man mit Unterschiedlichkeiten von Menschen umgeht, ohne eben damit irgendwelche Privilegien oder die Privilegierungen zu begründen.
Auch wenn es rechtlich gesehen heute kaum noch Gründe gibt, Geschlechter zu unterscheiden, findet eine solche Unterscheidung aber doch weiterhin statt. Und die Unterschiedlichkeit wird weiter meist am Körper festgemacht. Aber eigentlich...
Eigentlich könnte man doch sagen...
Also biologisch gesehen...
ist jeder Mensch in erster Linie ein Mensch. Von den 23 Chromosomenpaaren, die der menschliche Körper aufweist, unterscheidet sich bei Männern und Frauen nur eines, das der Geschlechtschromosomen. Die allermeisten Menschen haben entweder einen XX- oder einen XY-Chromosomensatz. Die allermeisten gelten dadurch als Frauen oder Männer.
Ein Molekülkomplex aus DNA und Protein, gerade einmal ein paar Nanometer groß. Und das soll den Unterschied machen?
Okay, well, I've turned the tape recorder on and it's showing little green blinky things, so it's apparently recording.
Wir können die Frage auf der anderen Seite des Atlantiks stellen, an der amerikanischen Ostküste. Hier arbeitet eine Entwicklungsbiologin, die sich in ihrer Forschung seit vielen Jahren auch mit Geschlechtertheorien beschäftigt.
My name is Anne Fausto-Sterling and for many years I've been a professor at Brown University in Providence, Rhode Island.
Warum also, fragen wir Anne Fausto-Sterling, hat ein solch kleiner physiologischer Unterschied derart große Auswirkungen?
One of the things you need to know or your listeners need to know about the development of sexual systems in any organism.
Beim Geschlecht geht es nicht nur um die Chromosomen und es geht nicht einmal vorrangig um die Chromosomen. Es gibt biologisch gesehen viele verschiedene Ebenen von Geschlecht. Es gibt das Chromosomengeschlecht. Dann gibt es zum Beispiel die Sexualhormone, die in der Schwangerschaft produziert werden. Manche werden vom Fötus produziert, manche von der Mutter. Beide beeinflussen wiederum das genitale Geschlecht. Das alles spielt sich auf unterschiedlichen biologischen Ebenen ab. Sie stehen in Verbindung zueinander, aber sie sind nicht notwendigerweise miteinander deckungsgleich. Man kann also nicht einfach sagen, oh, es gibt dieses eine winzig kleine Chromosom, das anders ist, und warum hat es solche Auswirkungen? Die eigentliche Biologie ist ein ganzes Stück komplexer.
Das ganze Thema ist komplex. Es wäre gut, mit ein wenig mehr Distanz darauf zu schauen, was schwierig ist, wenn man selbst mittendrin steckt.
Im März 1972 und im Februar 1973 wurden vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida die beiden Raumsonden Pioneer 10 und Pioneer 11 ins All geschossen. Neben wissenschaftlichen Instrumenten flog auch eine uralte Hoffnung der Menschheit mit ins All. Nicht allein zu sein im Universum. Und so hatte man an die Raumsonden je eine vergoldete und gravierte Aluminiumplakette geschraubt, die möglichen Außerirdischen, die die Sonden finden würden, von unserer Existenz erzählen sollten. Die Gravur zeigt die Lage der Erde im Sonnensystem, die Flugbahn der Raumsonde und sie zeigt zwei Menschen, die vor der Raumsonde stehen, einen Mann und eine Frau. Sie sind nackt und...
Moment, stopp. Warum das alles?
Weil es bei der Frage behilflich sein könnte, wie ein Blick auf Geschlecht auch aussehen könnte, ohne all die Vorannahmen, mit denen wir von klein an aufwachsen. Ursprünglich war nämlich vorgesehen, dass die beiden Personen auf der Plakette einander an den Händen halten sollten. Als Symbol für die angebliche Friedfertigkeit der Menschen. Doch dann fiel auf, Wie sollte ein Wesen aus einer anderen Welt ohne Vorstellung vom Körper der Menschen in dem Bild zwei getrennte Personen erkennen können? Für einen Moment wurde deutlich, dass die Sicht auf uns eben eine sehr irdische ist, eine, die von menschlicher Erfahrung geprägt ist und nicht überall vorausgesetzt werden kann.
Wir könnten uns für die weitere Betrachtung deshalb den Bewohner einer fremden Welt zur Seite nehmen. Ein Alien, das nicht von vornherein davon ausgeht, dass die Dinge hier so sein müssen, wie sie uns oft erscheinen.
Nehmen wir das Alien also mit an die amerikanische Ostküste zu Anne Forster Sterling.
In der Biologie, das hat sie eben schon beschrieben, gibt es unterschiedliche Definitionen von Geschlecht. Das Chromosomengeschlecht, das gonadale Geschlecht, also die inneren Fortpflanzungsorgane, das hormonelle Geschlecht und das morphologische Geschlecht, sichtbar an den Genitalien und sekundären Geschlechtsmerkmalen. Deckungsgleich, auch das haben wir eben schon gehört, sind sie nicht immer.
Wie aber würde die Biologin dem Alien, das von außen auf unsere Gesellschaft blickt, den Begriff Geschlecht erklären, wie er unter den Menschen üblicherweise im Alltag verwendet wird?
Well, I don't know. More colloquially, people define sex as designating one form or another form. A male form or a female form.
Umgangssprachlich werde der Begriff Geschlecht verwendet, um eine männliche oder eine weibliche Form zu bezeichnen.
Biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es zweifelsohne. Aber absolute, angeborene Unterschiede zu definieren, sei schwierig.
Except for maybe chromosomes, and there are not differences that exist in the absence of the environmental context in which the organism exists.
Außer den Chromosomen gäbe es keine Geschlechtsunterschiede, die unabhängig von der Umwelt seien, in der der Organismus lebe.
Es gibt keine absoluten Unterschiede mit Blick auf Hormone. Der Hormonspiegel ändert sich jeden Tag, zum Beispiel je nach körperlicher Aktivität, Stress, Nahrungsaufnahme oder psychischem Zustand. Man kann in dieser hormonellen Hinsicht keinen absoluten Unterschied zwischen Männern und Frauen festlegen. Man muss es individuell betrachten.
Individual genetics, not group genetics.
Die hormonellen Unterschiede zwischen zwei einzelnen Frauen können beispielsweise stark variieren. Zwar lässt sich eine Art durchschnittlicher Hormonhaushalt für Frauen oder Männer beschreiben, aber einzelne Personen können mitunter näher am Durchschnittswert des anderen Geschlechts liegen. Auch die Biologie blickt mittlerweile also differenzierter auf das Thema Geschlecht.
Was nicht heißt, dass sich bestimmte, möglicherweise zu einfache Annahmen nicht trotzdem über lange Zeiträume halten können. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in der Medizin das binäre Konzept aus männlich, weiblich bald flexibler gehandhabt wird und auch Geschlechtsformen wie Intersex darin einen Platz jenseits der Pathologie finden.
You start out with the preconception that there are only two sexes and they have a certain kind of arrangement.
Wenn du mit der Annahme startest, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dann gilt eben jemand, auf den diese Grundannahme nicht zutrifft, als anormal. Die dazugehörige Norm ist einerseits etwas willkürlich, aber andererseits ist sie nicht völlig willkürlich. Sie basiert auf dem, was meistens der Fall ist. Es ist also eine statistische Norm. Was dann aber passiert ist, dass daraus eine absolute Norm gemacht wird. Und alle Menschen, die nicht in diese Norm passen, werden nicht nur als statistische Abweichung betrachtet, sondern als etwas, das repariert werden muss, um in die absolute Kategorie hineinzupassen.
Statistische Argumente erscheinen dem Alien trotzdem merkwürdig. Und wenn es mit seinen drei Augen über den Globus blickt, findet es sofort zahlreiche Gegenargumente. Warum, würde es vielleicht fragen, teilt ihr Menschen euch überhaupt vorrangig in Geschlechter auf? Warum nicht in Haarfarben, Körpergrößen oder Ernährungsgewohnheiten?
Wieso, würde es fragen, braucht ihr gerade die Kategorie Geschlecht?
I'm not sure what you mean by need. I look at sex as something that we have, that exists.
Ich bin mir nicht sicher, was du mit brauchen meinst. So gehe ich nicht an das Thema heran. Ich betrachte Geschlecht als etwas, das wir haben, das existiert und das wir als Kategorie lernen. Die Frage ist, wie werden solche Kategorien, wie wird die Kategorie Geschlecht überhaupt Teil unseres Wissens? Und das ist eine Entwicklungsfrage. Dann kannst du fragen, wie solche Kategorien gesellschaftlich gefördert und unterstützt werden oder eben nicht.
Then you can ask how they get augmented, how they get supported or not supported socially.
Darauf werden wir noch zurückkommen. Stellen wir die Frage nach der Bedeutung von Geschlecht und wie ein Umgang damit aussehen könnte, zunächst auch an anderer Stelle. An einer Stelle, in der die Kategorie Geschlecht ganz offensichtlich schon mehr aufgeweicht ist als an anderen Orten der Gesellschaft.
Stellen wir uns deshalb für einen Moment vor, unser Alien würde mit seinem UFO auf einer Wiese im Harz landen, auf dem Gelände einer alten Burg. Es würde neben uns herfliegen, wenn wir die steile Treppe hoch ins alte Brauhaus steigen. Und es würde dort auf 40 schwitzende Menschen mit Boxhandschuhen treffen, sich davon aber nicht irritieren lassen. Im Gegenteil, dem Alien, das von Geschlecht wenig weiß, käme wahrscheinlich entgegen, dass hier einige Dinge anders laufen als im Alltag. Denn bei diesem queer-feministischen Sportcamp, in das es da hineingeraten ist, fragen die Trainierenden beim Kennenlernen nach dem Personalpronomen, mit dem ihr Gegenüber gerne angesprochen werden möchte. Es wird nicht vorausgesetzt, dass Geschlecht etwas ist, das sich von außen ablesen lässt.
Und hier trainiert auch Francis. Pronomen, er, sie.
Also mein Pronomen, du würdest einfach sagen, er, sie hat gerade das und das gesagt, ihm, ihr geht es so und so. Genau, oder einfach halt meinen Namen.
Alltäglich gesehen ist das Pronomen er, sie wohl ungewöhnlich.
Wieder so eine Frage der Statistik.
Aber Francis, er, sie, ist nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich über die beiden üblichen Personalpronomen hinaus anzureden.
Ist halt auch so eine Gewöhnungssache, also... Ich finde es auch gut, wenn Leute nachfragen, aber es kommt manchmal schon auf Widerstand, also so sieht man doch, oder wo man dann erst sagen muss, nee, das siehst du halt nicht.
Auch Francis ist schon von so mancher öffentlichen Toilette geflogen. Zurzeit promoviert er sie zu der Frage, wie sich Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtermodell einsortieren lassen wollen, miteinander vernetzen. Sich selbst bezeichnet Francis als genderqueer. Wie würde er sie diesen Begriff dem Alien erklären, das uns in den Harz begleitet?
Vielleicht, dass ich mich weder als Mann noch als Frau wirklich fühle und die beiden Kategorien nicht für mich passen und ich sozusagen mich da nicht gerne einsortieren lassen will. Und Geschlecht eher als was Wechselndes, Fluides auch verstehe, was sich dann auch jeweils ändert, wo ich mich bewege, in welchem Kontext. Also es wird ja bei der Geburt ganz klar gesagt, du bist das oder das und dass ich mich damit halt einfach nicht wohlfühle.
Entscheidend ist die Geschlechtsidentität, die viel mehr ist als die äußeren Geschlechtsmerkmale. Aber wer sich mit dem biologischen Geburtsgeschlecht wohlfühlt, denkt selten darüber nach, weil es sich so normal anfühlt.
Also gerade für Transleute wäre es auch nicht ganz so wichtig, wenn man nicht einen zweijährigen, sehr komplizierten medizinischen oder psychologischen Weg irgendwie gehen müsste, wo man immer wieder als psychisch krank auch klassifiziert wird. Also es wird ja auch sehr wichtig durch die ganzen Ausgrenzungen und Barrieren, die es gibt.
Nächste Station, Golm, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
Um darauf zurückzukommen, was Anne Foster-Sterling gesagt hat, dass die Geschlechterfrage vor allem eine Entwicklungsfrage ist, setzen wir uns in eine Regionalbahn und fahren von Berlin aus Richtung Westen. Das Alien reist mit Lichtgeschwindigkeit vorweg und erwartet uns schon, als wir eintreffen.
Hallo, guten hallo. Morgen. Ja, ich bin ein bisschen früh, aber hallo, obwohl der Zug Verspätung hat.
Aha, okay.
Drei Haltestellen hinter dem Potsdamer Hauptbahnhof in Golm hat Birgit Elsner ihr Büro. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Potsdam und leitet dort auch das Babylab, wo sie unter anderem die kognitive Entwicklung der frühen Kindheit untersucht.
Die Unterscheidung von Geschlechtern passiert schon sehr früh. Also man hat festgestellt, dass schon Kinder in den ersten Lebensmonaten weibliche von männlichen Gesichtern unterscheiden können und zum Beispiel auch weibliche von männlichen Stimmen unterscheiden können.
Dabei ist sehr wahrscheinlich, dass die Babys zu diesem Zeitpunkt über ihr eigenes Geburtsgeschlecht noch nicht Bescheid wissen und noch weniger wahrscheinlich über ihre Geschlechtsidentität. Trotzdem, Die Kategorie Geschlecht sitzt.
Aber muss das auf der Erde immer so sein? Fragt unser Alien. Ist es eine angeborene irdisch-biologische Tatsache? Oder könnte es auch sein, dass Menschenkinder derlei einfach früh lernen?
Solche grundlegenden Unterscheidungen der Geschlechter sind uns anscheinend mitgegeben, entweder von der Anlage her oder sie werden in den ersten Lebensmonaten sehr schnell erlernt. Beide Faktoren spielen wahrscheinlich zusammen.
Geschlechtshormone zum Beispiel, sagt Birgit Elsner, hätten sicherlich Einfluss darauf.
Aber wie meistens bei Menschen, mischt auch schon bei den Kleinsten die Sozialisation ordentlich mit.
Gerade Säuglinge in den ersten zwei Lebensjahren sind sehr stark darauf, oder sagen wir mal, das Gehirn oder der geistige Apparat, das kognitive System der Kinder, ist darauf ausgelegt, in der Umwelt bestimmte Regelmäßigkeiten zu erkennen und eine Ordnung zu schaffen.
Das geht unser ganzes Leben lang so. Wir verorten uns, indem wir Kategorien bilden. Verschwimmen die vermeintlich eindeutigen Kategorien, kann das zu Verunsicherung führen.
Die Bedeutung dieser Gruppen wird dann erst über die Erziehung vermittelt. Also dass es dann eben bedeutsam ist, ob man ein Mann ist oder eine Frau ist, zum Beispiel in unserer Gesellschaft. Dass es aber zum Beispiel gar keine Bedeutung hat, ob man jetzt blond ist oder dunkelhaarig.
Nachdem Kinder im Grundschulalter besonders rigide sind, was Geschlechtervorstellungen angeht, sagt Birgit Elsner, werden wir in der Jugend in dieser Hinsicht wieder flexibler. Trotzdem können wir uns offenbar auch als Erwachsene manchmal nicht der stereotypen Bilder erwehren, mit denen wir von klein an aufwachsen. Und zwar ohne, dass uns das bewusst sein muss, sagt Juliane Degner von der Universität Hamburg, die wir an der Stelle dazu bitten. Die Sozialpsychologin untersucht, wie der Kategorisierungsdrang unseres Gehirns auch zu unbewussten Vorurteilen führen kann.
Das hat auch nichts damit zu tun, ob ich glaube, dass das wahr ist oder nicht. Also diese rein kognitive Erklärung sagt wirklich erstmal, es gibt einen Link zwischen Wissenseinheiten im Gedächtnis. Und der wird wieder aktiviert, wenn ich an einen Teil dieser Einheiten denke. Ja, also wenn ich zum Beispiel an Frau denke, wird gleichzeitig mit aktiviert alles das, was ich mit Weiblichkeit zum Beispiel assoziiere.
Gerade die Kategorie Geschlecht ist aber eine, das registrieren auch die Sensoren des Aliens, die mit besonders vielen Erwartungen und Vorannahmen verknüpft ist.
Männer sind ja eher rational und Frauen neigen zu Emotionalität.
Ratlos dreht das Alien seine Antennen. Denn an dieser Stelle wird ihm klar, dass es kein Zufall ist, dass auf der Erde an körperlichen Unterschieden auch gesellschaftliche Unterschiede festgemacht werden. Dass es auch um Macht geht und es deshalb an manchen Stellen gar kein Interesse gibt, etwas an der gesellschaftlichen Struktur zu ändern. Mit Natur und Notwendigkeit, das sagt ihm sein kosmischer Weitblick, hat das aber nicht viel zu tun.
Wenn es aber nicht so sein muss und Geschlecht gleichzeitig schwer von Geschlechterrollen zu trennen ist, wie wäre es wohl, wenn ihr Menschen die Kategorie einfach abschaffen würdet? Postgender als Lösung des Problems? Beamt es fragend in den Harz zu Francis.
Ich würde jetzt, glaube ich, nicht sofort die Kategorie Geschlecht komplett abschaffen, weil das nichts wahrscheinlich an der Ungleichheit oder an Diskriminierung verändern würde.
Die Kategorie selbst ist nicht das eigentliche Problem. Auch unterschiedliche Körper nicht oder einzelne Chromosomen. Es sind die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen. Es geht also darum, sich zu fragen, warum an der Kategorie Geschlecht, wie übrigens an vielen Kategorien, gesellschaftlich offenbar noch immer viel mehr hängt, als es das müsste. Dem Besucher einer anderen Welt will das einfach nicht einleuchten.
Gestatten wir es dem Alien aber doch kurz vor seiner Heimreise, noch einen Wunsch zu vergeben, damit es nicht das Gefühl hat, die Erde tatenlos zu verlassen.
Well, I would wish that we had society structured so that every individual.
Ich würde mir wünschen, dass unsere Gesellschaft so strukturiert wäre, dass alle Menschen, egal wie wir sie gesellschaftlich definieren oder sie sich selbst definieren, die Möglichkeit hätten, ihr ganzes Potenzial zu entwickeln. Und dass die Gesellschaft dieses Potenzial unterstützt, statt es zu beschränken.
Vielleicht ließe sich dieser Wunsch aber auch ohne außerirdische Hilfe verwirklichen. Und vielleicht würde dabei die Erkenntnis helfen, dass die Grenzen zwischen den Geschlechtern durchlässiger werden. dass es Realität ist. Wissenschaftlich, rechtlich, gesellschaftlich. Es geht nicht um das Verschwinden der Grenzen. Es geht um ein Verschwimmen. Möglicherweise würde es außerdem helfen, zu erkennen, dass deswegen wiederum kein Mensch etwas zu befürchten hat, der sich selbst zum Beispiel eindeutig als Mann oder Frau definiert.
Es muss in dem Moment um die gehen, die es betrifft.
Und zwar so lange, wie weiterhin Menschen Angriffen ausgesetzt sind, weil sie nicht in das zweidimensionale Weltbild anderer passen. So lange, wie viele transsexuelle Kinder Nierenschäden davontragen, weil sie in der Schule nicht das für sie passende Klo finden. So lange Frauen weniger verdienen als Männer und Männer ständig Gefahr laufen, nicht als ganze Kerle zu gelten. Und so lange, wie Menschen, die nicht ins binäre System passen, in beinahe allen Bereichen des täglichen Lebens benachteiligt werden. Es muss also tatsächlich um die gehen, die es betrifft. Und wahrscheinlich sind wir das am Ende alle. Die Frage der Geschlechter ist längst eine danach, wie viel Freiheit wir einander zugestehen.
Bei den Unisex-Toiletten ist es doch am Ende dasselbe. Es geht um zusätzliche Klos, um mehr Optionen, um mehr Freiheit, ohne die andere einzuschränken.
Und das, ruft uns das Alien noch zu, bevor es losfliegt, das sei doch in jeder Welt eine gute Sache.
Zwischen Mars und Venus ist noch Platz. Vom Verschwimmen der Geschlechtergrenzen. Von Eva Reisig. Es sprachen Justine Hauer, Stefko Hanuszewski und Silvia Sistermanns. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2016.